Es gibt viele Tage, an denen irgendwas Besonderes ist. Da gibt es so unbedeutende Geschichten wie den Tag des Butterbrots oder den Tag des Ich räume meinen Schreibtisch auf oder Tag des Käsekuchens. Es wird auf fast jedem Tag auf irgendwas mit aufmerksam gemacht. Wenn ich Ihnen aber jetzt sage, dass heute der internationale Tag gegen Hexenwahn ist, dann denken Sie vielleicht, das haben wir doch hinter uns, das ist tiefstes Mittelalter. Ja, aber leider ist das nicht so. Der Glaube, dass Hexen unter uns sind, das ist in vielen Regionen noch lebendig geblieben. In 36 Ländern der Welt werden heute noch Menschen diskriminiert, als Hexen verfolgt und auch oft getötet. Und deshalb hat das katholische Hilfswerk Missio im vergangenen Jahr den 10. August zum Internationalen Tag gegen Hexenwahn ausgerufen. Was es mit diesem Tag auf sich hat und was sich in diesem vergangenen Jahr getan hat, darüber spreche ich mit Jörg Nowak aus der Missio Pressestelle. Gab es irgendwo auf der Welt eine Entwicklung, von der Sie sagen würden, da hat uns dieser Tag jetzt schon geholfen bei der Aufklärung?
Also ich habe heute Morgen noch mit Schwester Lorena in Papua-Neuguinea mich ausgetauscht, weil die auch den internationalen Tag nutzt zu Veranstaltungen dort vor Ort. Und sie hat mir auch noch ein kleines Video geschickt, wo man gesehen hat, dass sich Menschen versammelt haben, um einer Veranstaltung zu diesem Thema zuzuhören und wo die Menschen sensibilisiert werden. Und ich habe noch die Bilder in Erinnerung, wo sich Menschen versammeln vor einem Scheiterhaufen, um sozusagen als Gaffer zuzuschauen, wenn Menschen gefoltert werden. Und ich glaube, da gibt es eine positive Entwicklung. Es gibt ein größeres Bewusstsein. Das Problem ist immer noch riesengroß, aber wir haben festgestellt, dass besonders seitdem auch mit diesem symbolischen Akt des Internationalen Tages gegen Hexenwahn, dass da eine Menge angestoßen wurde und dass wir jetzt mit aller Kraft gegen diese Menschenrechtsverletzungen vorgehen müssen.
Wie können wir uns denn moderne zeitgenössische Hexenverfolgung vorstellen? Sie haben eben gesagt, sowas wie ein Scheiterhaufen. Ich habe tatsächlich gedacht, das ist heute nicht mehr der Fall.
Ja, also das Feuer spielt immer eine ganz wichtige Rolle offensichtlich bei diesen Hexenprozessen und dann auch solche sogenannten Scheiterhaufen, die dann ein wenig improvisiert zusammengestellt werden. Ich bin vor einigen Jahren, als ich zuletzt in Papua-Neuguinea war, im wahrsten Sinne des Wortes in so einen Hexenprozess geraten. Und wir haben Frauen getroffen, die uns erzählt haben, was schon am Vortag passiert ist. Und absurderweise, diese Frauen haben gezeigt, wie sie Wellblech geholt haben, darunter Autoreifen angezündet haben, was mit der gefolterten Frau passiert ist. Und das hat mich persönlich nochmal schockiert, dass Frauen mir beschrieben haben, was am Vortag dieser angeblichen Hexe angetan wurde. Und es gibt dort dann, ähnlich wie wir das aus Deutschland aus der Geschichte kennen, diese Scheiterhaufen, wo die Menschen gequält und gefoltert wurden, wird das jetzt in Ländern wie Papua-Neuguinea, wird das Feuer mit Autoreifen angefacht. Es werden Buschmesser ins Feuer gehalten. Das sind alles ganz grausame Geschichten. Und das Einzige, was sozusagen hoffnungsvoll stimmt, ist, dass es Menschen gibt, wie zum Beispiel die katholische Ordensschwester Lorena Jenal in Papua-Neuguinea, die dagegen kämpft, die diese Frauen dort rettet und befreit und auch in einem von Missio unterstützten und finanzierten Frauenschutzzentrum unterbringt und ihnen dort die Chance auf ein neues Leben gibt.
Wie schafft Schwester Lorena es denn, sich für die Frauen da einzusetzen und vor allen Dingen sie zu befreien? Das ist sicher ja auch nicht einfach.
Ja, also ich glaube, dass das Positive ist oder die Chance gerade von Schwester Lorena, es gibt aber auch viele einheimische Frauen und Männer und Priester und Schwestern, die dagegen kämpfen. Ich glaube, der große Vorteil von Schwester Lorena ist, erstens, sie lebt seit den 70er Jahren in Papua-Neuguinea, sie ist Schweizerin, hat dadurch eine gewisse, sage ich mal, einen besonderen Respekt, wenn man sich anschaut, dass in den letzten Jahren ungefähr 50 Kinder auf den Namen Lorena getauft worden sind, dann zeigt das, dass sie eine große Akzeptanz hat in dieser Gesellschaft. Und das sorgt dafür, dass sie mit einer ganz anderen machtvollen Stimme sprechen kann und auch intervenieren kann. Und sie begibt sich sicherlich auch in Lebensgefahr, aber Situationen, ich war bei einer, wie gesagt, dabei, wo wir eine Frau namens Teno schwer verletzt aus den Fängen dieser Folterer befreien konnten. Sie hat dann doch eine andere Autorität, als wenn jemand aus der Dorfbevölkerung sagen würde, jetzt hört auf mit den brutalen Sachen. Dann wäre die Gefahr groß, dass diese Person selber sozusagen auf den Scheiterhaufen kommt. Schwester Lorena hat aber auch schon, ist auch selber bedroht worden, aber ich glaube, dass sie gut einschätzen kann, wie kann sie sich einsetzen und wo kann sie intervenieren? Und sie hat zahlreiche Frauen befreit und sorgt auch dafür, dass, glaube ich, ein Wandel in dieser Gesellschaft möglich ist, wobei das, glaube ich, ein ganz langer Prozess ist. Und deswegen fängt sie auch in den Dörfern und Schulen an, weil sie die Hoffnung natürlich hat, dass gerade in den Schulen dann eine neue Generation heranwächst, die nicht mehr an diesen Aberglauben glaubt und auch die nicht mehr auf der Suche nach Sündenböcken ist.
Früher war es häufig die Frau mit Kräuterwissen, die als Hexe beschuldigt wurde. Welche Frauen laufen denn da jetzt Gefahr, gefoltert zu werden und aus welchen Gründen?
Ja, ich habe in Papua-Neuguinea mit einer Frau, die einen Hexenprozess überlebt hat, gesprochen und sie erzählte mir, dass es mit ihren Brüdern einen Streit gab um das Erbe ihres Vaters. Und normalerweise erben eigentlich nur die Söhne und der Vater hat aber gesagt, auch du, meine Tochter, sollst einen Teil des Erbes und des Grundstückes erhalten. Und das hat die Brüder neidisch und eifersüchtig und wütend gemacht. Sie wollten sich bereichern. Und sie haben ihre eigene Schwester der Hexerei bezichtigt, um sozusagen das ganze Erbe zu bekommen. Also das Motiv der Bereicherung kann ein Grund sein. Eine andere Projektpartnerin aus der Demokratischen Republik Kongo erzählte mir, dass seit Corona die Zahl der gewaltsamen Übergriffe im Zeichen des Hexenwahns gestiegen ist. Und da suchen Menschen, weil sie sich diese Krankheit nicht erklären können, nach Sündenböcken. Und da trifft es dann oft die Außenseiter, die Schwachen, die Witwen. Aber eigentlich ist es sozusagen fast wahllos. Es ist eine Krankheit- und Katastrophensituation, wie wir das früher auch in Deutschland hatten, mit Pest und so weiter. Jetzt ist es Corona und dann suchen sich die Menschen einen Sündenbock und behaupten, diese Hexe ist dafür verantwortlich.
Ich habe nach wie vor jetzt noch im Kopf das, was Sie zuerst gesagt haben. Da gibt es also eine Frau, die eigentlich einen vielleicht scheinbar dann doch für deren Verhältnisse modernen Vater hat, der alle drei Kinder oder also alle seine Kinder, egal ob weiblich oder männlich, gleich beerben möchte. Kaum vorstellbar, dass Brüder einer Schwester sowas antun können. Wenn man dann sagt, ja, man bezichtigt sie der Hexerei. Wie kann das dann sein, dass die restliche Familie da nicht zusammenhält? Wie stark ist da dieser Glaube an Hexerei?
Also es gibt internationale Umfragen, in welchen Ländern wie stark der Aberglaube verbreitet ist. Besonders gibt es da Umfragen in aus Afrika und in einigen Ländern sagen 75% der Bevölkerung, sie glauben an Hexen und an übersinnliche Kräfte und so weiter. Das ist ein Phänomen, welches existiert und sagen wir mal so, in den Medien ist am Freitag, dem 13. auch immer viel Berichterstattung und ich bin bei meiner letzten Urlaubsreise auch in der Reihe 12 geflogen und meine Tochter in Reihe 14, da gab es keine Reihe 13. Also diese Phänomene gibt es insgesamt. Und was wir natürlich auch kennen, Gewalt in der Familie, also wo man sich eigentlich ja denkt, Familie ist ein Ort der Harmonie und wo man zusammenhält. Es gibt viel Gewalt auch in Deutschland in den Familien und wenn es dann einen Konflikt gibt, wie den in Papua-Neuguinea zwischen den Geschwistern, dann sucht man nach einem Grund, sozusagen die Schwester mundtot zu machen. Und da bedient man sich dem Argument der Hexerei und diese Frau war in dem Dorf unterwegs und dann sind die plötzlich in einen anderen Hexenprozess geraten und dann haben die Brüder gesagt, hier, nehmt euch mal unsere Schwester vor, die ist bestimmt auch eine Hexe. Und dann wurde die nach vorne gezerrt. Und das ist wirklich unglaublich, diese Vorstellung, dass es sozusagen dass dieser Hexenwahn auch die Familien betrifft und dass dann diese Brüder sagen, wir wollen unser Geld, wir wollen unseren Erbanteil und da geht gehen wir letztendlich über Leichen. Und das ist natürlich ein besonders brutales Phänomen, aber Gewalt in der Familie und häusliche Gewalt und solche Konflikte kennen wir auch aus anderen Ländern. Und hier benutzt man jetzt gerade den Aberglauben um die Hexerei, um sozusagen eine Rechtfertigung, ein Motiv zu haben, um sich zu bereichern.
Und eben die Corona-Situation, ja, fügt dann noch einiges dazu. Dadurch spitzt es sich noch zu. Das haben Sie gerade eben auch schon erklärt. Jörg Nowak von Missio war das. Das katholische Hilfswerk hat vor einem Jahr zum ersten Mal den 10. August zum Internationalen Tag gegen Hexenwahn ausgerufen. Und damit rückt Missio Menschenrechtsverletzungen in den Fokus, die im Zusammenhang mit eben angeblicher Hexerei begangen werden. Und tatsächlich sind es 36 Länder in dieser Welt, in der noch heute Menschen als Hexen diskriminiert, verfolgt und leider auch getötet werden. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen herzlich.